Krass, was für ein Einstieg. Du hast mir alles kaputt gemacht, womit ich anfangen wollte. Das war so schön. Ja, vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Das ist echt ein Vertrauensbeweis. Vielen, vielen Dank. Ich wollte mal eine Sache sagen. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie das hier bei euch ablief jetzt mit der Vorbereitung. Und ich finde das total genial, was ihr eben auf die Beine stellt. Ich finde diese Band, die heute hier ist, ich finde euch total cool. Wenn ihr Bock habt, kommt doch mal nach Berlin. Wir machen zweimal im Jahr eine Worship Night und wir hätten euch gerne dabei. Am 11.11. jetzt sind wir leider voll, aber im Frühjahr machen wir eine neue. Dann kommt doch mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und die anderen Leute, die das hier vorbereitet haben, mit denen ich gechattet habe und so, vielen Dank, dass ihr das macht. Gebt ihr noch mal einen Applaus. Cooler Titel. Ich bin ganz froh, wenn ich herfahre, dass ich ein Navi im Auto habe, so oft wie ich schon hier war. Ich glaube, bis zur Autobahnabfahrt würde ich drauf finden, dass er aus großem McDonald's, kann ich mich dran orientieren und danach ist vorbei. Und so ein Navi wäre eigentlich ganz gut, wenn wir das im Leben haben oder hätten. Also so einer, der sagt, so wie mein Navi ständig sagt, die Route muss neu kalkuliert werden und dann bringt er mich wieder auf Track. Weil wir so oft in unserem Leben noch so daneben liegen und dann, naja, dann läuft es einfach nicht so gut. Ich habe mal versucht, ich dachte, machst du mal so einen kleinen Test. Du fährst mal in Urlaub durch Südtirol ohne Navi. Hat super funktioniert, war richtig klasse. Ich wusste gar nicht, wie schön Südafrika ist. So ein Navi ist wichtig. Und deswegen, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, feiere dein Leben, wie kann ich eigentlich mein Leben feiern? Wäre es total cool, wenn es doch so einen Maßstab gäbe, was mir hilft, dass ich mein Leben wirklich feiern kann. Denn wenn ich mir unser Land angucke, dann sind wir eigentlich ein Land voller Jammerlappen. Egal, wo man hinguckt in unserem Land, die Leute sind nur am Meckern. Das fängt morgens an, ich gehe mit meinen beiden Kindern, 3 und 6 sind die, gehe ich heute Morgen in den Supermarkt, wir wollen Brötchen kaufen und so. Morgens um 8 machen die auf, wir waren um 8 da, das haben die Leute schon schlechte Laune und fangen an rumzuhören. Krass, oder? Total nervig. Und dann waren wir heute über Tag, waren wir unterwegs, haben eine Fahrradtour gemacht, da fange ich an zu meckern, viel zu anstrengend. Und dann kommen wir in so einen richtig, richtig coolen Park, Gleisdreieck, haben die total schön gemacht. Und die Leute sind nur am Nölen. Waren auf dem Kinderspielplatz. Die Kinder untereinander zicken sich an, die Eltern zicken mit den Kindern, die Kinder zicken mit den Eltern und die Eltern zicken untereinander. Denke ich mir, eigentlich ist Woche doch ganz schön, wo die Kinder im Kindergarten sind und du hast deine Ruhe. Brauchst du dir nicht anhören. Wir leben in einem Land, wo die Leute nur am Meckern sind. Wenn ihr mal so geguckt habt, so diese Umfragen, so von der letzten Bundestagswahl, warum die Leute was gewählt haben, die sind nur unzufrieden. Voll komisch. Wir leben in einem Land, wo wir, selbst wenn du die ärmste Kirchenmaus bist hier in diesem Land, bist du reicher als 90% der Menschen auf der ganzen Welt. Aber wir haben. Komisch, oder? Gerade die Leute hier, von denen ich wirklich viel lernen will, die hier in der ehemaligen DDR groß geworden sind, die das noch erlebt haben, die damals auf die Straße gegangen sind, die ihr Leben riskiert haben, keiner wusste, was passiert. Es hätte sein können, dass die auf die Demonstranten schießen. Und kaum war die Mauer weg und wir hatten Freiheit, haben die Leute angefangen, die Ossis über die Wessis zu jammern, die Wessis über die Ossis, alle haben über alles gejammert und heute sind wir immer noch unzufrieden. Ganz furchtbar. Und vor allen Dingen finde ich es total cool, habe gerade so einen jungschen Kerl gesehen, T-Shirt. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Spruch war, aber auf jeden Fall fand ich auch den Hammer. Wie proud to be Ossi. Dachte ich, du hast alles kapiert. Also erstens war da drüben nicht so viel mit Englisch, da hättest du das auf Russisch schreiben müssen. Und das zweite Alter, ey, du hast vom Osten überhaupt nichts erlebt. Du weißt überhaupt nicht, wie das war. Und was gibt's denn da stolz zu sein? Wir sind so ein Stück, ich bin stolz auf die Zeit. Ich bin total happy, dass dieses Eingesperrtsein und Ausgesperrtsein endlich vorbei ist. Ich bin total froh, dass ich nach Wittstock fahren kann, ohne dass ich ein Visum beantragen muss und dass wir hier einen Gottesdienst zusammen feiern können, ohne dass man gucken muss, jeder Dritte ist hier von der Stasi. Ich bin total happy, dass wir ein Verein des Deutschlands sind und ich finde, uns geht's gut. Uns geht's eigentlich super. Und trotzdem ist es so, dass die Leute meckern. Und es hat nichts mit der Generation zu tun. Das hat nicht was damit zu tun, ob ihr hier von der Welt, ihr seid ja noch nicht jung, ich bin schon ziemlich alt, sondern es steckt irgendwie in uns Deutschen so drin, wir müssen immer meckern. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wahrscheinlich nicht, es gab mal eine Band, also gibt es immer noch, aber die sind so meine Generation, beziehungsweise noch älter, die heißen die Rolling Stones. Und die haben ein Lied geschrieben, das ist schon lange her, I can't get no satisfaction. Die haben es kapiert. Irgendwie läuft das schief. Es gibt nämlich eine Sache, die uns alle Menschen verbindet, nämlich, dass wir danach streben, glücklich zu sein. Dass wir danach streben, dass wir unser Leben wirklich feiern können. Und das ist eine Sache, die gibt es erst seit gestern, nicht seit vorgestern. Die hat auch nichts mit Ost und West zu tun, nach übrigens 27 Jahren. Finde ich, solche T-Shirts sollte man mal verbrennen, weil das sollten wir aus unseren Köpfen mal rauskriegen. Weil das immer wieder so eine Abgrenzung ist. Warum müssen wir uns Menschen immer abgrenzen? Finde ich total anstrengend. Ich finde das total cool. Ich habe gehört, ihr kommt aus Afghanistan, ist das richtig?
Iran.
Ja. Iran, da Iran. Yek Dose. Kelisa. Ich spreche fließend Persisch. Du kommst aus Brasilien. Bom dia. Obrigado, das ist ein bisschen weniger. Also ich finde das total cool, dass wir hier eine Einheit sein können, dass wir eben keine Schubladen brauchen, oder? Aber irgendwo steckt das in uns drin. Wir alle haben, egal ob aus Brasilien oder aus dem Iran oder aus Wittstock oder aus Berlin, wir haben alle irgendwie das im Herzen, wir wollen glücklich werden. Wir wollen eigentlich das Leben feiern. Und deswegen streben wir nach so ganz vielen Dingen, wo wir hoffen, dass die uns eine Befriedigung im Leben geben, dass wir das Leben feiern können. I can't get no satisfaction in. Ich hoffe, du kommst klar. Ich sage, da gibt es eine Predigt am Rechner als PDF. Ich sehe gar nicht, ob da einer sitzt oder nicht. Ich hoffe, ihr könnt die Texte mitsehen. Schon im Alten Testament, im Buch der Sprüche steht drin, der Abgrund des Totenreichs ist unersättlich, ebenso die Augen des Menschen. Sie haben nie genug. Wow, ein paar tausend Jahre alt. Und die haben es auch schon kapiert. Warum? Ich kann dir jetzt sagen, ich bin ganz arm aufgewachsen. Die meisten, die mich kennen, die haben es schon mal gehört. Alkoholiker, Eltern im Ghetto aufgewachsen, war nicht schön. Und wir hatten nichts, wir hatten wirklich überhaupt nichts. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da waren Kasten Bier im Kühlschrank, aber nichts zu essen. Und dann habe ich angefangen mit 14 zu arbeiten, habe Gitarrenunterricht gegeben und hatte mein erstes Geld. Mit 16 habe ich mir meine erste Stereoanlage gekauft. Da habe ich 3 Wochen in den Schulferien für gearbeitet. Und ich habe festgestellt, je mehr Geld du verdienst, desto mehr Geld brauchst du. Das ist voll komisch. Dann habe ich angefangen zu studieren, hatte immer Jobs nebenbei und muss sagen, also für so einen Studenten fand ich, habe ich nicht schlecht verdient, aber irgendwie war das Geld am Ende des Monats trotzdem immer weg. Und dann habe ich einen richtigen Job angefangen und irgendwie, naja, war der Monat zu Ende, das Geld war trotzdem weg. Und es ist auch so, wenn du andere Sachen guckst, das ist nicht nur so mit Geld, sondern Auto. Du kaufst ein Auto. Und bist total happy mit deinem Auto, also für die von euch, die schon Autos kaufen. Und dann siehst du deinen Nachbarn. Ihr wisst, was kommt. Der hat einen Buchstaben, der hat mehr. Ich habe 120 PS, der hat 140. Alter, mein nächstes Auto, Freundchen. Oder ihr spart und ihr kauft euch einen Computer oder was man heutzutage so kauft, ein iPad oder so. Und kaum habt ihr es gekauft, seid ihr nicht mehr zufrieden. Unsere Augen kriegen irgendwie nie genug von nichts. Egal worum es geht, irgendwie wollen wir immer nach mehr streben. Und das ist bei allem so. Ich habe einen Job und ich bin vielleicht ein bisschen aufgestiegen. Und dann gucke ich, nee, es gibt eine Position höher. Eigentlich will ich noch mehr aufsteigen. Und irgendwie ist das bei allem so. Ich meine, gut, das Herz heute verloren, das ist wirklich tragisch. Uiuiui, ich sag dir. Wir streben alle nach Glück, aber wir haben das Problem, was im Alten Testament schon steht. Wir bekommen nämlich nie genug. Wenn wir denken, wir haben den Kanal voll, dann sehen wir irgendein Spiel, was noch mehr thrillt, oder wir kriegen irgendwas, was noch mehr Kick gibt, oder wir denken, wir müssen irgendwie noch mehr leisten, oder wir müssen noch besser aussehen, oder wir müssen noch mehr haben, oder was auch immer. Jetzt ist die eine Sache, die ich gleich am Anfang sagen möchte, von der ich hoffe, dass du sie heute mit nach Hause nimmst, nämlich, das ist meine These für heute Abend, Jesus ist der Einzige, der in dein Leben und in deine Seele Frieden und Ruhe bringen kann. Und das will ich dir auch versuchen zu belegen heute. Und ich hoffe, du gibst mir die Chance dazu, und ich hoffe, siehst du, so ist das mit den iPads. Ich hoffe, dass mein iPad mich jetzt nicht verlässt. Doch, das ist schön. Das ist schon das zweite Mal, dass ich das benutze. Und es ist Gott sei Dank noch in der Cloud. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich an die Cloud komme. Können wir vielleicht noch ein lustiges Spiel machen? Oder? Wieso lässt du dich nicht umblättern, du blödes Ding? So, nochmal. Es ist mir sehr peinlich. Gesundheit. Es ist mir sehr peinlich. Das ist die moderne Technik. Es ist mir sehr peinlich. So, jetzt müssen wir leider gleich kürzen von der Zeit. Ich habe ja nur so ein paar Minuten. Es ist mir sehr peinlich. Wieso? Ich schaffe es, iCloud Drive. Ich habe nämlich so ein neues Betriebssystem draufgepackt. Und seitdem ist das irgendwie alles anders. Wir schaffen das. Das Problem an der Geschichte ist, dass wir... Ha! Ich habe ihn überlistet. Dass wir gierig sind, dass wir das irgendwie nicht abschalten können. In Prediger 2, 9 bis 11 steht, das ist so ein Mensch, Salomo hieß der war berühmt, der hatte alles, was wir uns eigentlich erträumen. Also eigentlich, wonach wir streben. Der hatte einen coolen Job, der war angesehen, der brauchte sich um nichts Sorgen zu machen. Und dieser Prediger, der hat ein Buch geschrieben für die Bibel, das heißt Prediger, und er schreibt, auf diese Weise wurde ich berühmter und reicher als alle Könige, die vor mir in Jerusalem geherrscht hatten. Nicht schlecht. Neben all dem besaß ich meine Weisheit, auch nicht schlecht. Wenn mir etwas ins Auge stach, was ich haben wollte, nahm ich es mir. Ich versagte mir keine einzige Freude. Und ich freute mich bei all den Mühen, die ich hatte. Das war gleichsam ein Nebenlohn meiner Anstrengungen. Doch als ich alles prüfend betrachtete, was ich mir mit meinen Händen erworben hatte, und die Mühe dagegen hielt, die ich darauf verwendet hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war so unnütz, wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Welt. Das ist eine krasse Aussage. Dieser Mann, der alles hatte, der sagt, ich konnte mir nehmen, was ich wollte, der sagt, Leute, das ist eigentlich alles sinnlos. Und eigentlich wissen wir das auch. Weil wenn wir uns das angucken, wonach wir streben und eigentlich schlau genug sind, wissen wir, das kann uns nicht befriedigen. Geld. Das ist eigentlich so die Sache Nummer eins. Worüber jammern die Leute? Ich habe zu wenig Geld. Okay, jetzt gucke ich mir die Leute an, die reich sind, und frage mich, sind die glücklicher jetzt per se als die Leute, die wenig Geld haben? Sind sie nicht. Sind sie einfach nicht. Guckt euch an, ein Mann namens Schlecker, der jetzt vor Gericht steht, weil er den Hals nicht voll bekommen hat. Und als sein Unternehmen, wahrscheinlich, vielleicht kennen das einige noch von euch, war hier bestimmt in Wittstock auch, als sein Unternehmen den Bach runterging und er eigentlich hätte kapieren müssen, Geld ist nicht alles, was macht er? Er schafft noch ein bisschen was zur Seite für seine Kinder und die ganzen Mitarbeiter sind ja völlig egal, Hauptsache ich. Was kriegt er dafür? Er geht wahrscheinlich in den Knast. Super. Hat ihn das glücklich gemacht? Nein. Und guckt euch andere Leute an, die reich, die wirklich reich sind. Macht die das glücklicher? Nein. Was könnte es noch geben? Ansehen, berühmt sein. Guckt euch wahrscheinlich eure Generation, die Lombardis. Habt ihr schon mal gehört, oder? Berühmt geworden, was ist passiert? Erstmal ist die Beziehung in die Brüche gegangen, wieder ein Kind, was so groß werden muss, hin und her gerissen, ganz toll. Ist der glücklicher? Nee, glaube ich nicht. Was gibt es noch, wonach wir streben? Eigentlich können wir alle diese Dinge können wir zusammenzählen. Wir sehen, dagegen ist erstmal nichts gegen zu sagen. Wenn du danach strebst, einen guten Job zu haben, super, mach das. Wenn du danach strebst, dass du Freunde hast, super, mach das. Wenn du danach strebst, gut auszusehen und tust was dafür, gehst joggen und ich weiß was, mach das, ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Aber lass dir heute sagen, das wird dein Leben nicht befriedigen. Definitiv nicht. I can't get no satisfaction. Ich habe vor einem halben Jahr bin ich angerufen worden von einem Bestatter und die sagten, wir brauchen dich. Ich mache also nebenbei, bin nur Teilzeit angestellt als Pastor in der Gemeinde und mache nebenbei den Müssen für Hochzeiten und Beerdigungsreden. Und die riefen an und sagten, wir brauchen dich. Ich sage, ich kann da aber nicht. Da sagt sie, bitte, wir brauchen dich. Und ich weiß, wenn ich bei so einem Bestatter 3-4 Mal Nein sage, ruft er mich nicht mehr an. Es gibt genug Redner auf dem Markt. Also okay, ich nehme mir frei. Schick mal rüber. Und ich kriege das hin und sehe, aber ganz schön jung. Fahre da hin und sage, was ist denn passiert? Und dann sagt mir die Mutter mit rot geweinten Augen, mein Junge ist von der Brücke gesprungen. 15 Jahre. Und sie weiß nicht warum. Der Junge hatte alles. Alles, wovon wir träumen. Die hatten Kohle, der war im Fußballverein, der hat ein Instrument gespielt. Das sind immer so die Sachen, dass man sagt, oh, jedem Kind ein Instrument, ein Verein, dann ist alles gut. Die Mädels sind ihm hinterhergerannt, der sah super aus, wenn ich das als Mann so beurteilen kann. Fällt mir natürlich schwer. Wie gesagt, Mädels sind ihm hinterhergerannt, der war in der Schule gut, der hatte alles und ist an seinem Leben verzweifelt. Und ist von der Brücke gesprungen. Und zwar bewusst, man hat ihn gesehen dabei. Kein Unfall oder nicht dieser Hilfeschrei, ich brauche jetzt mal, ich habe der Liebeswehr, hatte noch nicht mal Liebeskummer. Und diese Bestattung war eine Bestattung, ich glaube, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil die mir so durch Mark und Bein ging. Wie kann ein 15-jähriger Junge so am Leben verzweifeln? Meine Antwort ist, weil er Jesus nicht hatte. Weil alles, was wir, wonach wir streben in diesem Leben, bestimmt ein nettes Beiwerk ist. Ich fahre auch gerne in Urlaub. Bin froh, dass ich verheiratet bin, dass ich eine Frau gefunden habe oder sie mich. Ich bin total happy, dass wir nach 10 Jahren, wo wir gekämpft haben, endlich Kinder bekommen haben. Aber ich weiß, dass davon hängt mein Glück nicht ab. Ich habe es schon gesagt, wir leben in einem Land, was reicher ist als je zuvor. Wir leben in einem Land, wo wir Freiheit haben. Du kannst hier sagen, was du willst, du kannst hier schreiben, was du willst. Jetzt musst du bei Facebook ein bisschen vorsichtig sein, wenn das irgendwelche Hasskommentare sind, kann sein, dass du Ärger kriegst. Ist auch gut so. Du kannst Kick haben, so viel wie du willst. Du kannst alles machen und alles haben. Du kannst alle 11 Minuten dich bei Parship verlieben. Ich denke, jeder von uns, der hier sitzt, hat ein Dach über dem Kopf. Und trotzdem sind so viele junge Leute und auch alte Leute ausgebrannt. Salomon hat sich so in die Arbeit gestürzt. Der war so ein Workaholic. Und es hat ihn trotzdem auch nicht erfüllt. Und er war weiser als andere Leute. Es hat ihn auch nicht erfüllt. Und das fand er schnell heraus. Im Prediger 5,10 lesen wir zum Beispiel, dass Geld nicht befriedigt. Je mehr Geld du ansammelst, desto mehr Menschen kommen, um auf deine Kosten zu leben. Welchen Nutzen hast du also von deinem Geld, außer dass du dich an seinem Anblick freuen kannst, wie recht er hat? Oder in Prediger 6,1-2, es gibt eben keine Befriedigung in dem, was die Welt dir bieten kann. Da heißt es, etwas Schlimmes habe ich in dieser Welt gesehen, sagt auch dieser Salomo, dieser weise Mann. Das schwer zu ertragen ist, dass jemand, den hat Gott zu Reichtum, Besitz und Ansehen kommen lassen. Er hat alles, was ein Mensch sich wünschen kann, aber Gott erlaubt ihm nicht, es zu genießen. Irgendein Unbekannter wird sich ein gutes Leben damit machen. Auch hier gilt, vergeblich. Das ist unerträglich. Wenn du erfolgreich bist, wirst du immer Neider auf deiner Seite haben. Wenn du Kohle hast, wird es immer Leute geben, die wollen versuchen, dir die Kohle abzuringen. Wenn du gut aussiehst, dann werden die Leute um dich werben. Aber es wird schwer sein, jemanden zu finden, der dich wirklich will, so wie du bist, dein Herz will und nicht nur dein Aussehen. Und so weiter und so weiter. Es gibt einfach in dieser Welt wenig, was befriedigt. Und das, was die Medien dir versprechen, das sind wirklich die wahren Fake News. Und ich weiß, ich kenne viele Leute, die bei Facebook und sowas Stunden damit verbringen, mir zu erzählen, dass das mit 9/11 gar nicht Terroristen waren, sondern es war die Regierung und dann gibt es irgendwelche Chemtrails im Himmel und was es nicht alles für komische News auf dem Markt gibt. Auch das wird die Leute nicht befriedigen. Wenn du dich mit denen unterhältst, sind die total bissig und aggressiv und das hält sie aber hoch. Salomo kommt zum Schluss in Prediger 12,13. Fassen wir alles zusammen, so kommen wir zu einem Ergebnis. Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Das sagt dieser Weise Salomo. Okay, jetzt weiß ich, jetzt sitzen eine ganze Masse Leute hier, die kommen zu jedem X-Time. Könnt ihr mal eure Hand heben? Wer war schon beim X-Time von euch? Könnt ihr mal die Hand heben? Okay. Wer hat mich schon mal beim X-Time gehört? Könnt ihr mal die Hand heben? Auch eine ganze Masse. Jetzt frage ich nicht nach, weil es gemeint wäre, aber eigentlich hätte ich diese Frage auf dem Herzen, wer hat sich denn mal ansprechen lassen und hat es mit Jesus ausprobiert? Meldet euch bitte nicht. Vielleicht sitzt du heute das 38. Mal hier bei X-Time. Und vielleicht hörst du zum 48. Mal, dass du Gott in deinem Leben brauchst. Ich kann dir sagen, solange du dich nicht darauf einlässt, wirst du es nicht erleben. Solange du als Zuschauer von außen zuguckst, wirst du es nicht erleben. Ich gebe dir ein Beispiel, ich habe sie gerade gewusst, habe sie noch nicht mehr gefunden. Ich habe eine Karte von einem Fitnessclub in meinem Portemonnaie eigentlich. Macht mich das deswegen irgendwie schlank und sportlich? Nee, ihr seht, dass ich da leider nicht hinkomme. Also macht dich das auch nicht zu einem, der das erlebt, nur weil du zu extrem rennst. Oder nur, weil du ein Kirchenmitglied irgendwo bist. Kommen wir nachher noch drauf. Sondern, wenn du dich drauf einlässt. In Johannes 4 gibt es eine Geschichte, die ich euch gerne erzählen möchte. Oder vorlesen möchte. Da kommen wir nämlich genau dazu. In Johannes 4 heißt es, sein Weg, damit ist Jesus gemeint, führte ihn auch durch Samarien. Unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir von diesem Wasser, Herr, bat die Frau, damit ich nie wieder durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann. Dann kommen beide her. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir wissen aber, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm, ich bin es. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete, aber keiner fragte ihn, was willst du von dir? Warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Lieben, was Salomon im Alten Testament schon geschrieben hat, was Salomon gelernt hat, ist, dass dich nichts Weltliches satt machen kann oder den Durst stillen kann. Vielleicht kennt ihr noch das alte Lied von den Toten Hosen, warum werde ich nicht satt? Die haben das auch kapiert. Die Welt dir bietet, deinen Hunger nach Leben nicht stillt, das hat die Frau am Jakobsbrunnen selber erlebt. Die wird immer wieder hungrig nach Leben oder durstig nach Leben in dem Fall. Und wahrscheinlich kennst du das auch, dass du so einen gewissen Kick erlebt hast und wenn du den nächsten Morgen aufwachst, hast du einen schalen Geschmack im Mund. Du hast irgendwas ausprobiert, aber irgendwie das war es nicht. Und es kann alles mögliche sein. Es kann eine Beziehungskiste sein, es kann ein Job sein, es kann irgendwas sein, irgendwo, wo du Erfolg hattest. Und dann irgendwie so, Nee, das ist jetzt mein Leben. Nee, das ist es auch nicht. Und was machst du? Du gehst zum nächsten Punkt und versuchst da was Neues. Und dann hast du wieder so einen schalen Geschmack. Das erinnert mich so ein bisschen an meinen Bruder. Mein Bruder war 40 Jahre lang drogenabhängig. Und der hat es so beschrieben, wenn du dir irgendwie was reinziehst, dann hast du einen Moment lang ein Hochgefühl. Und wenn du nächsten Morgen aufwachst, dann stürzt du ab. Und so ist das bei dieser Frau auch. Bei ihr war das so, dass sie das halt über Beziehungskisten gemacht hat. Oh, ich bin eine tolle Frau, weil es laufen mir die Männer hinterher. 5 hatte ich schon und jetzt der 6. ist auch nicht meiner. Heute ist sowas normal. Damals war sowas ein Grund, dass Leute gesteinigt wurden. So dramatisch war das damals. Und trotzdem war es so, ja, ich brauche den Kick. Und Jesus ist dabei, wenn er mit dieser Frau redet, obwohl er das kapiert hat, oder Jesus weiß das, dass die Frau das kapiert hat, dass das, wie sie ihr Leben lebt, dass sie das nicht befriedigt. Und was würden wir jetzt machen? Wir würden wahrscheinlich hingehen und so ganz plump sagen, du weißt du was,
hör doch mal auf damit, ist doch blöd.
Ganz süß, mein Sohn hatte gerade Sponsorenlauf in seiner Schule, ist gerade in die erste Klasse gekommen und dann rennen die für die Schule und mein Bruder ist immer dabei. Und mein Bruder ist ein ganz lieber und ich liebe ihn wirklich, und dass er auf die schiefe Bahn gekommen ist lange Zeit, ist nun mal so, ich liebe ihn trotzdem. Aber er raucht noch wie ein Schlund. Und mein Sohn geht ganz dreist zu meinem Bruder hin und sagt, Onkel Jonne, ich finde, du kannst mal aufhören zu rauchen. So würden wir das machen, oder? Wir sehen das irgendwo, dass jemand irgendwas macht, was doof ist, was ihn nicht befriedigt, und dann gehen wir hin und sagen, ey, mach mal nicht, ist doof. Was würde passieren? Also mein Bruder hat nicht aufgehört zu rauchen. Und wahrscheinlich, wenn ich dir jetzt ins Gesicht sage, hör mal zu, dein Leben, so wie du das lebst, macht dich nicht glücklich, würdest du genauso wenig aufhören. Und das weiß Jesus. Und deswegen ist das schon fast sarkastisch. Er geht nicht hin zu der Frau und sagt, hör mal zu, Frau, du bist doch durstig in deinem Leben, oder? Sondern er bringt die Frau an einen Punkt, wo sie selber dahinter kommt. Ey, wisst ihr was, eigentlich bin ich durstig. Weil wir müssen erkennen, dass wir durstig sind, bevor wir uns erfrischen können. Wie trinken wir denn im Normalfall? Wir trinken, weil es lecker ist. auf einer Party. Lecker Cocktail oder lecker Bier oder lecker Wein. Oder auch die Cola, die ist halt, muss ja nicht mal Alkohol sein. Ja, das trinken wir jetzt. In den seltensten Fällen ist es so, dass wir wirklich spüren, oh, jetzt habe ich aber richtig toll Durst. Jetzt könnte ich mal einen Schluck Wasser gebrauchen. Mach nicht, wir haben das ein Stück verlernt. Das heißt, ich glaube, wenn ich jetzt hier durch die Reihen komme und würde dir dein Lieblingsgetränk in die Hand drücken, würdest du zugreifen. Ich bin ziemlich sicher. Außer die beiden, die hier diesen tollen Run gemacht haben. Aber ich glaube, die sind auf Toilette und machen Pipi gerade. Es war ganz schön viel, was sie trinken musste. Die waren ganz schön gemein. Und so ist das in unserem Leben übrigens auch. Wenn uns einer was anbietet, greifen wir zu. Du kannst aber nur deinen Durst stillen, wenn du merkst, dass du durstig warst. Und genau deswegen geht Jesus auf diese Frau zu und legt sozusagen seinen Finger ganz seelsorgerlich in die Wunde, ohne sie bloßzustellen oder ohne sie anzuklagen. Er macht ihr nur klar, du, guck mal da, dein Leben. Und die merkt, ja stimmt, da ist was nicht in Ordnung. Und er macht es total gut. Und ich will dich heute genauso mal fragen, wie geht's dir eigentlich in deinem Leben? Wenn du deinen Alltag so anguckst, wenn du morgens aufstehst und weißt, ich muss zur Schule, ich muss zur Uni, ich muss zur Arbeit oder zum Arbeitsamt oder ich muss Bewerbung schreiben, egal wie dein Lebenslevel gerade ist, wie geht's dir dabei? Fühlst du dich nicht auch manchmal müde davon? Von deinem Leben, müde davon, dass du abgelehnt wirst, dass man sich immer anstrengen muss, dass man anerkannt wird? Oder dass du gibst, ohne irgendwas zurückzubekommen? Oder dass du irgendwas versuchst, aber nie Erfolg hast? Spürst du das nicht auch, dass in deinem Leben irgendwie, naja, ist schon ganz nett, aber so, eigentlich habe ich auch keine Satisfaction in meinem Leben. Eigentlich wäre du schon, du kriegst Fläschchen und dann ist gut. Der einzige Weg weiterzumachen, der einzige Weg, wie du deinen Hunger oder deinen Durst nach Leben stillen kannst, ist Jesus. Ich weiß, das stößt jetzt bei dem einen oder anderen bei euch auf. Ist aber nicht schlimm, weil die Bibel sagt, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist und eben kein Buttermesser. Wenn du das in deinem Leben auch so spürst, dass da irgendwas sich ändern muss, dass du Erfüllung haben willst im Leben, ganz gleich in welcher Lebenssituation du bist, ob du Single bist oder in einer Beziehung, ob du verheiratet bist oder geschieden, ob du Kinder hast oder keine, ob du einen tollen Job hast oder arbeitslos bist, ob du Kirchenmensch bist oder heute das erste Mal hier bist, wenn du merkst, da müsste eigentlich was gerade gerückt werden, dann solltest du zu Jesus gehen und deinen Durst stillen lassen. Ich kann dich heute zum lebendigen Wasser führen, aber ich kann dich nicht zwingen zu trinken. Das Leben feiern ist nicht nur ein Titel von X-Time, ich finde den Titel cool, sondern es ist ein Lebensstil. Und wenn du dein Leben feiern möchtest, ohne auszubrennen, ohne kaputt zu gehen, eben weil dein Durst gestillt wurde, dann geht es nur mit Jesus. Und es kann sein, dass der ein oder andere Christ kein gutes Vorbild für dich ist. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen du mit Kirche gemacht hast. Als ich kein Christ war, fand ich Kirche ätzend, weil die Christen nicht kannte, die fand ich ätzend. Es kann sein, dass du komische Erfahrungen gemacht hast. Es geht nicht um Kirche. Es geht auch nicht um deine christlichen Kumpels, die dich heute hergeschleppt haben. Oder es geht auch nicht darum, ob du ein Teil von CVJM bist oder ein Teil von irgendeiner Gemeinde hier in Wittstock, sondern es geht darum, dass du verstehst, ich habe Durst und ich will diesen Durst nach Leben endlich gestillt bekommen. Ich weiß, es rennen in unseren Kirchen, und da rede ich von keiner Denomination, sondern also von keiner besonderen Kirche, sondern von allen unseren Kirchen, rennen genug Leute rum, die haben ein Parteibuch der Kirche sozusagen in der Hand, die zahlen brav über Kirchensteuer oder geben den Zehnten oder wie auch immer die Kirche sich finanziert, die kommen regelmäßig, aber die haben das nie auf eine Karte gesetzt, so wie diese Frau. Diese Frau hat zugehört und diese Frau hat verstanden, Und diese Frau hat gesagt, gib mir dieses Wasser. Und dann ist sie in die Stadt reingerannt und hat gesagt, ey Leute, ich glaube, ich habe den Messias getroffen. Du kannst 100 Mal von Jesus hören. Und es kann nichts bewegen in deinem Leben. Und es gibt Leute, ich weiß nicht, bei euch habe ich sowas noch nicht erlebt, aber es gibt Leute, wenn ich irgendwo regelmäßig bin, die kommen regelmäßig zu so einem Bekehrungs-Event nach vorne und sagen, ja, ich will diesen Jesus im Leben haben. Und dann gehen sie raus und tun so, als wäre nie irgendwas passiert. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt meine Karte von meinem Fitnessstudio in der Tasche habe. Ich habe ja die Karte. Ich bin noch sportlich. Mir kann noch nichts passieren. Ich muss es auf eine Karte setzen. Und es bedeutet, dass ich ausprobieren muss, haut das mit diesem Jesus hin oder haut das mit diesem Jesus nicht hin. Und das kann ich nur, indem ich ihm, so wie wir es gesungen haben, mein Leben anvertraue. Und es geht eben nur ganz oder gar nicht. Das geht nicht so in der Mitte drin. Es geht darum, dass ich erkenne, wie die Frau am Jakobsbrunnen, dass ich diesen Jesus brauche. Und dann wirst du das erleben, wenn du dran bleibst. Es geht darum, dass ich zugebe und erkenne, dass ich Durst nach Leben habe. Dass mich diese anderen Dinge nicht befriedigen. Und es ist nicht schlimm, wenn sogar die Rolling Stones das zugeben. Ich meine, die haben alles. Und selbst sie geben es zu, oder die Toten Hosen. Dass wir es erkennen, ich habe Durst nach Leben. Und dass wir uns dann kompromisslos darauf einlassen. Warum? Weil ich alles andere schon ausprobiert habe. Ich weiß, der Schritt ist radikal. Aber nur dann ist er effektiv. Und ich weiß, vielleicht hoffst du jetzt, dass Jesus dich an die Hand nimmt und dich von einem Sieg zum anderen leitet. So war ich, als ich Christ geworden bin. Jetzt muss alles gut werden. Das hat Jesus leider nicht versprochen. Ich kann dir nicht versprechen, dass die Dinge, unter denen du jetzt vielleicht leidest, dass sie morgen weg sind. Was ich dir aber versprechen kann, ist, dass wenn du dich auf Jesus einlässt, dass er dich an die Hand nimmt und dass ihr da zusammen durchgeht. Dass er dich durchleitet. Und ich kann dir versprechen, dass Jesus dir ein Leben geben kann, was ein Leben zum Feiern ist, wo diese anderen Dinge, so nett wie sie auch sind, wo sie einfach nebensächlich werden. Natürlich, nochmal ist es schön, wenn du einen coolen Job hast, aber davon hängt dein Glück nicht ab. Wenn du Jesus hast, kannst du glücklich sein, ob du einen Job hast oder ob du keinen Job hast. Natürlich ist es gut, wenn du Single bist und du sehnst dich so danach, ich will eine Frau oder ich will einen Mann an meinem Leben, je nachdem, was für ein Geschlecht du hast. Natürlich gönne ich dir das. Aber wenn du Jesus wirklich in deinem Leben hast, hängt dein Glück nicht davon ab, ob du Single bist oder ob du vergeben bist. Jesus will dich auch durch deine Niederlagen hindurchführen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man 10 Bewerbungen schreibt und kriegt 10 Absagen. Ich kämpfe gerade mit einer Familie aus dem Iran, die wir so ein Stück adoptiert haben, liebe Freunde von uns. 5 Leute in einem Zimmer im Flüchtlingsheim wohnen. Und wir schreiben eine Bewerbung nach der nächsten. Bitte gib denen doch mal eine Wohnung, gib denen doch eine Chance. Und es kommt eine Ablehnung nach der nächsten. Das sind ja Flüchtlinge. Will keiner haben. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Aber wenn du Jesus in deinem Leben hast, führt dich Jesus auch durch deine Enttäuschung durch. Das Einzige, was deine Seele voll macht, das Einzige, was dir Satisfaction in deinem Leben gibt, ist Jesus, wenn du ihn darum bittest. Und ich weiß nicht, wie viele X-Times noch geben wird. Oder ich weiß nicht, zu wie vielen X-Times du noch gehen wirst oder bei wie vielen du schon warst. Du stehst heute vor dieser Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich je nochmal zu X-Time eingeladen werde. Deswegen bin ich da heute so forsch. Es ist diese Entscheidung. Gehst du heute nach Hause und alles ist so, wie es immer war? Oder hast du entdeckt in dir, ich habe Durst nach Leben? Und ich setze das auf diese eine Karte. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann habe ich vielleicht eine Befriedigung in meinem Leben, dass diese ganzen anderen Dinge so ein Bonus obendrauf sind. Party? Cool, gehe ich auch gerne hin. Super, aber wenn mal 4 Wochen keine Party ist, bin ich deswegen nicht unglücklich? Freundin, Job, Ansehen, egal was es ist. Ich kann dich zur Quelle führen. Trinken musst du alleine. Ich kann dich nicht zwingen, zu erkennen, dass du Durst hast. Feiere dein Leben.